aber sie sind dank dieser Swisscraft-Geschichte auf uns aufmerksam geworden.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Writing, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du immer die richtigen Worte für dein Unternehmen findest in jedem Einsatzbereich. Ich bin Michael, ich freue mich, dass du heute dabei bist und heute habe ich einen Podcast-Gast bei mir, einen ganz besonderen Podcast-Gast, denn er gestaltet oder sein Unternehmen, seine Firma gestaltet nach den eigenen Worten die besten Teppiche der Welt. Woher dieser Spruch kommt, das kann er uns gleich selber erklären. Er ist Unternehmer im, letztendlich Luxusbereich für Luxusteppiche. Und was ich sehr faszinierend finde, jeder Teppich erzählt eine eigene Geschichte. Sie verbinden quasi das traditionelle Handwerk mit modernem Marketing. Heute bei mir, Tim Kramis. Herzlich willkommen.
Hallo Michael, vielen Dank. Es freut mich.
Sehr, 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 sehr gerne. Und ich bin wirklich gespannt denn auf unser Gespräch. Tim, ich habe dich kurz schon anmoderiert, aber sag gern noch ein paar Worte zu dir. Was müssen meine Gäste über Tim wissen, damit Tim das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Tim?
Ja, ich bin Tim Kramis und ich bin der Teppichtyp, der das Handwerk wieder richtig geil macht. Und das in Form von Storytelling und ich nutze da vor allem Social Media dazu. Und ja, wir sind ein kleiner Handwerksbetrieb, ein Familienbetrieb, wie du das schon erwähnt hast. Und wir produzieren nachhaltige Luxusteppiche. Wir sind ein Schweizer Hersteller und unser Markt ist aktuell auch in der Schweiz. Aber durch unser Storytelling geht es über die Grenze hinaus. Einerseits international auf Instagram, TikTok und YouTube, wo wir unser Handwerk zeigen. Da erreichen wir weltweit Leute. Und jetzt seit 2 Jahren auch auf LinkedIn, wo ich vor allem in der Dachregion mit Hilfe von Storytelling den Bezug zu Teppichen, Unternehmertum, Familienbetrieb, Handwerk, dass ich all diese Themen zusammenbündle und das wieder schmackhaft mache.
Spannend, das bringt mich auch gleich zum ersten Gedanken oder zur ersten Frage, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Du hast letztendlich, hast gerade schon angeteasert, du hast das auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass Storytelling für dich oder auch für euer Unternehmen, gerade so im Thema Social Media, Außenauftritt, wirklich ein Game Changer war. Und da ist jetzt einfach meine Frage, wie gehst du das an? Wie bist du auch dazu gekommen? Weil ich sag mal, man wacht ja nicht früh auf und sagt, jetzt mache ich Storytelling, sondern wie kamst du dazu? Da muss es ja irgendeinen Impuls gegeben haben.
Gute Frage. Wenn ich nur etwas ausholen möchte, dann war die Pandemie daran schuld, weil wir haben gemerkt, okay, jetzt, also vielleicht kurz, wir arbeiten mit den Möbelhäusern zusammen und Innenarchitekten und seit der Pandemie haben wir realisiert, dass schlussendlich der Endkonsument unsere Teppiche oder unsere Firma kennen sollte und deswegen haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir das Marketing in die Hand und wir gehen raus, damit die Leute uns kennen. Und wie geht das? Natürlich nicht mit solchen Aussagen wie kauft unsere Teppiche und weiß nicht was, sondern mit Hilfe von emotionalem Storytelling die Leute mit auf den Weg nehmen, also document your journey and show the process. Und ja, so hat sich das dann ergeben, weil ich habe mich sowieso immer mit Marketing befasst, vor allem Online-Marketing, jetzt vor allem Social Media und da fühle ich mich auch zu Hause. Und ich finde jetzt persönlich ist auf LinkedIn macht das Storytelling am meisten Spaß, weil dort kann man wirklich auch noch Beiträge schreiben mit tiefgründigen Themen, wo dann auch gelesen wird. Das schaffen wir jetzt auf Instagram zum Beispiel nicht. Da reicht es einfach, ein Video zu zeigen, wo die Leute zuschauen können, wie ein Teppich entsteht, aber am besten möglichst wenig dazu schreiben.
Gut, da gibt's ja dann den, sag ich mal, Video-Sound oder auch dann die Möglichkeit noch für einen Untertitel, also dann halt in der ja, bewegt im Bewegtbild letztendlich dann die Story an der Stelle zu erzählen. Und machst du das alleine bei euch oder bindest du jetzt, sage ich mal, beispielsweise deine Familie mit ein oder gerade im Familienbetrieb, ihr habt ja auch etliche Mitarbeiter hinsichtlich, was jetzt gerade über die Pandemie auch immer wieder aufkam, so dieses Thema Corporate Influencer, also dass du eigene Mitarbeiter so ein Stück weit, gerade dann auch für YouTube und Instagram, für LinkedIn als Außenrepräsentanten letztendlich nochmal darstellst, vielleicht die Designer oder diejenigen, die am Ende die Teppiche machen. Wie ist der Fachbegriff in dem Fall? Teppichmacher oder wird ein Teppich geklöppelt? Ist
Also
das?
das Handwerk, das heißt Tufting, das kommt aus
Ah, okay.
Amerika. Genau, Teppichtafter.
Genau, also dann zum Beispiel die Teppichtafter, die dann letztendlich als ja, Repräsentanten, als Influencer für euch letztendlich nach draußen gehen. Oder sagst du, ist das noch momentan so eine One-Man-Show?
Ja, also ich mache das tatsächlich alleine, aber ich merke auch, dass ich da andocke. Wegen dem Zeitmangel und wegen der Kapazität und dass ich halt nur den Fokus auf bestimmte Sachen legen kann. Bezüglich den Mitarbeitenden, die haben damals einen Vertrag unterschrieben, dass sie bereit sind, in den Videos vorzukommen, dass sie das einwilligen, dass sie dann überall vorkommen. Und es ist halt so, sicher der eine oder andere Mitarbeiter, der in den Videos vorkommt, vor allem auf Instagram, hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Und mich persönlich kennt man jetzt dort nicht. Über unsere Shortform-Plattformen kennt man mich nicht. Und auf LinkedIn habe ich halt gemerkt, es bringt uns viel mehr, es bringt uns voran. Und dort ist es halt so, dass ich als Person, also Personal Branding, dass ich da Geschichten erzähle. Und die Mitarbeiter plötzlich in den Hintergrund rücken. Also das hat sich jetzt wie gewechselt. Auf Instagram, TikTok und YouTube waren unsere Tafter im Vordergrund und jetzt plötzlich bin ich im Vordergrund als Geschichtenerzähler. Und ich zeige jetzt weniger Videos, sondern ich zeige mehr unseren Alltag, wo wir gewisse Dinge erleben, wo wir vor allem auch Fehlschläge erleben, weil das kommt sehr gut an bei uns.
Genau,
Und
das war ja. Entschuldige.
ja.
Das war ja jetzt auch der letzte Aufhänger tatsächlich nochmal für unseren Kontakt, das Thema Fehlschläge mit dem Teppich für diesen einen Künstler. Sind das eigentlich alles dann Unikate oder habt ihr auch so eine gewisse Serienproduktion, die ihr bei euch macht? Also wie exklusiv ist Kramis?
Also jeder Teppich, den wir herstellen, entsteht auf Kundenwunsch. Und da wir auch mit Möbelhäusern zusammenarbeiten, ist es meistens so, wir haben eigene Kollektionen, über 70 Modelle. Und die Endkunden, die gehen in die Möbelhäuser, die lassen sich beraten und schlussendlich kaufen sie sich dann, bestellen sie einen Teppich in einer bestimmten Farbe, bestimmten Größe und Struktur. Und im Prinzip sieht es dann aus wie ein Teppich aus dem IKEA, könnte man sogar sagen. Einfach mit dem Unterschied, dass die Qualität sehr hochstehend ist und dementsprechend der Teppich auch noch in 20 Jahren in deinem Wohnzimmer sein wird. Und wir können halt mit unserem Handwerk sind wir auch in der Lage, Künstlerteppiche zu produzieren. Und das sind halt verschiedene Schienen, die wir fahren, oder? Ich meine, Herr und Frau Schweizer, die kaufen jetzt eher graue Teppiche oder Naturfarben und brauchen dann einfach dieses bestimmte Maß. Und das wird dann genau für sie hergestellt. Das heißt, wir haben nichts ab Stange. Und auf der anderen Seite ist eben Künstlergeschichten. Ab und zu kommt ein Künstler oder Künstlerin auf uns zu. Und wie diese Geschichte jetzt, dieser Fehlschlag, das war sogar ein weltbekannter Künstler, der verkauft seine Werke im Millionenbereich an X-Promis, die wir alle kennen. Und da haben wir leider einen Fehlschlag erlebt. Wenn du willst, kann ich mal drauf eingehen.
Bitte, es ist gewissermaßen deine Bühne gerade.
Sehr schön. Genau, bei diesem Künstlerteppich, das war so, der Künstler hat über eine Zwischenfirma den Teppich bei uns bestellt und diese Zwischenfirma hatte die Aufgabe, den Teppich bei uns so anfertigen zu lassen. Also das heißt, wir hatten immer einen Projektleiter bei uns vor Ort und wir hatten nie Kontakt mit dem Künstler selber. weil der in Amerika lebt. Und das Ding ist halt, dass dieser Projektleiter hatte in meiner Wahrnehmung viel zu viel Verantwortung und musste quasi, er hatte die Aufgabe, dass dieses Motiv, oder der Künstler uns gegeben hat, dass der Teppich wirklich dem entspricht. Und der war etwa 6-mal da, der Projektleiter, und wir haben Fäden rausgenommen während dem Produktionsprozess, wir haben wieder Dinge abgeändert und schlussendlich hat der Projektleiter uns die Zusage gegeben, dass wir den Teppich jetzt fertig machen dürfen. Der Teppich, also der Endbetrag vom Teppich ist 20.000 Franken, muss ich noch dazu sagen. Und wo dann der Teppich fix fertig war, haben wir ein Foto gemacht, ein Video, und haben die Firma hat es dann dem Künstler geschickt und der Künstler hat es dann einfach abgelehnt. Und der Projektleiter hat dann, der war auch überfordert, hat dann die Schuld uns zugewiesen. Die haben halt die Schuld wie abdelegiert, dass wir jetzt die Versager sind. Und ja, wir hatten zwar einen Werkvertrag und alles und wir wussten ja, dass wir eigentlich im Recht wären, aber Recht haben und Recht bekommen ist ein Unterschied. Wir haben uns auch gesagt, wir tun uns das nicht an mit diesen Anwaltskosten und Gerichtskosten. Deswegen, wir nehmen es hin. Also 10.000 haben sie angezahlt damals und jetzt sind 10 oder 11.000 sind offen. Und wir haben jetzt gesagt, komm, wir erzählen diese Geschichte nach außen in Form von Storytelling. Und was auch noch sehr krass ist, wo ich sagen muss, ist, wir sind sogar verpflichtet, diesen Teppich zu verschneiden. Also ein Teppich, wo gar nicht bezahlt wurde, wo jetzt bei uns liegt, müssen wir verschneiden, weil das das Urheberrecht ist vom Künstler.
Ach krass, okay.
Ja, also wir haben einen Teppich produziert, der nicht akzeptiert wurde, müssen ihn aber in 50 Teile schneiden.
Und dann ist es wieder 50 Einzelstücke und damit könnt ihr damit dann, okay, krass. Also krasse Geschichte und letztendlich gibt dir ja dann der mediale Erfolg in Anführungsstrichen recht, auch über die Macht von Storytelling, wie am Ende deine Geschichte dann auch an der Stelle ja auch letztendlich auf eure Marke einzahlt und euch publik gibt, weil auch große Tageszeitungen, glaube ich, auf euch zukamen oder auf dich zukamen. Und letztendlich, ihr verkauft jetzt die Verschnittstücke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und spendet das Ganze für einen guten Zweck. Also hat, sag ich mal, der ganze Ärger ja an der Stelle, den das jetzt mitgebracht hat, ja irgendwo auch sein Gutes, wenn man das so sehen möchte.
Mhm. Ja, also wirklich, natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Nachricht bekommen haben, dass es abgelehnt wird, war in unserer Familie kurz Ruhe, als wäre jemand gestorben. Und wo wir uns dann dazu entschieden haben, also es war meine Idee, war darüber zu schreiben und ich sage jetzt mal, ein Teil von meiner Familie war nicht so begeistert, weil sie erstens auch Angst hatten, etwas auszulösen im negativen Sinne oder weil sie nicht wussten, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich habe halt gedacht, high risk, high reward, wir versuchen das jetzt mal. Und ja, wie gesagt, ich habe darüber geschrieben und ich habe auch überlegt, dass es wichtig, dass wir das, also wir haben uns dazu entschieden, in 51 Stücke zu schneiden, den Teppich. Und ein Stück ist ein Unikat, das ist ein großer Zipfel von diesem Teppich und dann 50 kleinere Stücke, so dass dann Leute, die nur 50 Franken zahlen können oder wollen, mitmachen können, aber auch gleichzeitig auch ein großer Walfisch mitbieten kann, der bereit ist, über 5.000 zu bieten, so dass wir erstens mal unsere Kosten decken können und alles, was über diesen 10.000 ist, wird gespendet an diese Stiftung. Und ja, das habe ich nur auf LinkedIn gepostet und alleine durch LinkedIn hat es so viele Leute erreicht und dass es dort schon einige gab, die bereit waren zu bieten. Gleichzeitig kamen dann Reporter auf mich zu, vor allem vom Blick, das ist die größte Boulevardzeitung der Schweiz. Und deswegen kamen wir dann zweimal auf der Titelseite deswegen, und das sind Millionen von Leser und Leserinnen pro Tag, was schon mal sehr viel PR ist, und wir haben da auch wieder Rückmeldungen bekommen. Andere sind allgemein auf unsere Firma aufmerksam geworden, und das ist für mich schon auch sehr wichtig, diesen Branding-Aspekt. Und jetzt kommt es jetzt dann in die Luzerner Zeitung, wo ich gestern noch ein Interview hatte. Es ist auch große Leserschaft, etwa 230.000. Und ich merke, es geht immer weiter, oder? Die Geschichte geht immer weiter. Und jetzt sind wir gespannt, was da rauskommen wird.
Ja, es ist Wahnsinn. Das zeigt halt vor allen Dingen die Macht letztendlich, die hinter Geschichten steht und wie Geschichten am Ende auch uns bewegen, Hörer bewegen letztendlich und darüber letztendlich auch Bekanntheit für eure Marke oder auch eine gewisse Sympathie am Ende mit eurer Marke entsteht. Und ich kann das verstehen, dass deine Familie da so ein bisschen zwiegespalten war, weil klar, es ist auch immer die Frage, auf der einen Seite, ich will ja nicht unbedingt über Fehler sprechen. Wer weiß, was da öffentlich noch auf uns dann oder auf euch dann zukommt an der Stelle, aber gleichzeitig ist ja immer die Frage, wie gehe ich mit sowas um? Und ich finde, so wie ihr das gemacht habt oder wie du das an der Stelle gemacht habt, du hast gesagt, hier, das ist die Situation, ist halt blöd gelaufen an der Stelle, wir machen jetzt das Beste draus. Und das ist ja eigentlich ein offener und ehrlicher Umgang mit so einer Situation, der ja einfach auch gerechtfertigt. Das ist ja was anderes, ob ich jetzt sage, hier, dieser Künstler hat uns beauftragt und dann irgendwie noch den Namen und noch irgendwas posten und dann quasi mit dem Zeigefinger auf denjenigen zeigen, das ist dann wiederum, geht dann mehr in Richtung Boulevardpresse. Und das muss ja dann nun wirklich nicht sein. Nun seid ihr ja ausschließlich im Luxussegment letztendlich für Luxusteppich. Also du hast vorhin den IKEA-Teppich als Beispiel genannt für die breite Masse, den könnte ich jetzt bei euch nicht kaufen. An sich ist ja der Luxusmarkt nicht groß, oder der ist ja, man kennt sich, es gibt eine Handvoll Marken wahrscheinlich, es gibt auch deutlich weniger am Ende Konsumenten. Wie nutzt du das letztendlich für die Kommunikation auch eurer Marke an sich? Also wie geht ihr mit den Stories raus? Erzählt ihr auch Stories, sag ich mal, zu den Designs, zu den Teppichen selber, im Sinne von, das ist ein hochwertiger, zum Beispiel Seidenteppich, keine Ahnung, ob man Teppich aus Seide machen kann, von Seidenraupen aus dem Fernen Osten und spinnt auch um das Design, um den Teppich drumherum eine Geschichte, letztendlich, um das Ganze, um dem Ganzen noch mehr Emotionen zu verleihen, jetzt nur mal als Beispiel.
Ja, das machen wir tatsächlich, und das ist auch sehr wichtig in diesem, sage ich jetzt mal, in der Möbelbranche. Und es ist halt so, wir arbeiten auch eng mit Wohnmagazinen zusammen. Und es ist halt so, dass wir haben jetzt auch dieses Jahr Swiss Craft rausgebracht. Das ist unsere neueste Kollektion aus 100% Schweizer Schurwolle, Schweizer Leinen. Da haben wir eine Broschüre rausgebracht. Und dann da wird genau erklärt, wie alles innerhalb von 40 Kilometern stattfindet. Und dieser Nachhaltigkeitsaspekt, diese Regionalität, alles Familienbetriebe, wo quasi das Garn, also die Schurwolle wird von Hand sortiert und dann geht's quasi über die Straße, wo es dann verarbeitet wird zu so einem Wollgarn, wo wir dann Fäden haben. Und das ist halt dieses Storytelling, auch das Handwerk immer zu zeigen in unseren Videos. Das ist wirklich wichtig in der Luxusbranche, aber es ist so, ich sage jetzt mal, die Geschichten sind natürlich spannend, auch für die Wohnzeitschriften, das kommt dann auch, das wird gezeigt, manchmal mehrere Seiten, und da kommt der Endkunde auch richtig auf den Geschmack, und er kommt auch wird auf unsere Firma aufmerksam. Aber das Ding ist, schlussendlich wollen die dann trotzdem, wie ich es vorher schon erwähnt habe, meistens einen grauen Teppich, weil das halt eher zeitlos ist. Aber sie sind dank dieser Swisscraft-Geschichte auf uns aufmerksam geworden. Oder? Es gibt so diese Bestseller.
Ja, gut, ich sag mal, grauer Teppich, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, ist ja nicht grauer Teppich. Also es ist ja Die entscheiden sich ja dann bewusst für einen von euch, weil das halt dann diese Swisscraft-Herstellung ist oder weil es aus irgendeinem sehr exklusiven Material ist. Und ich sag mal, gerade das Luxussegment lebt ja von Storytelling. Sonst gäbe es ja keinen Grund, sich einen Porsche oder eine Rolex zu kaufen. Weil von A nach B komme ich auch mit einem Kia und meine, ja, jede andere Uhr zeigt mir letztendlich auch die Zeit, sondern es ist ja immer die Geschichte dahinter, die ich am Ende mit erzähle. Deswegen ist, glaube ich, das Design oder die Farbe letztendlich noch nebensächlich, sondern eher das, was du halt drumherum erzählst.
Genau. Und ich würde sagen, es kommt jetzt auch immer wie mehr. Also sagen wir jetzt mal so, viele, die aktuell so zwischen 50 und 70 Jahre alt sind, sind noch nicht so markenaffin. Das heißt, für sie ist wirklich die Funktion wichtig, oder? Also wenn sie wissen, sie haben einen Wollteppich, der hält 20 Jahre, der hat genau die Farbe wie der Vorhang. Der hat genau die Größe, damit er zum Sofa passt, weil das Sofa steht meistens im Vordergrund. Der Teppich ist nur Accessoire. Und es geht in eine Richtung, weil wir betreiben ja nicht seit eh und je Storytelling, das kommt halt dazu. Und wir haben uns halt nicht seit Beginn an als Luxusmarke identifiziert. Und das ist halt, wir merken, jetzt kommt wirklich dieser Haben-Wollen-Gedanke, dass aufgrund von diesem täglichen Verfolgen von dieser Person, jetzt in diesem Sinne mein LinkedIn-Auftritt, dass immer wie mehr Leute, wo nicht mal Bezug haben zu Teppich, plötzlich auf den Geschmack kommen und sagen, ich will einen Teppich und der ist natürlich von Kramis.
Sehr cool. Aber ich sag mal, die 50- bis 70-Jährigen, wenn die noch nicht so markenaffin mit euch sind und gerade auch mit dem Thema Social Media, die erreichst du dann wiederum über die Geschichte in der Zeitung. Weil das
Ja.
ist noch die Generation, die wirklich Zeitung liest oder wer weiß, wie weit die Reise noch geht. Vielleicht kommt auch irgendwann ein Fernsehsender auf euch zu und möchte berichten. Nun kenne ich mich mit großen Fernsehsendern in der Schweiz natürlich nicht aus, aber gibt's ja an der Stelle aus. Auch Tim, wir nähern uns so langsam auch dem Ende unseres Interviews. Nun seid ihr noch mittendrin, beziehungsweise du hast es an vielen Stellen auch schon vorgemacht. Wenn jetzt ein junger oder ein kleiner Familienbetrieb, ein Handwerksunternehmen auf euch zukommt, auf dich zukommt und möchte wissen, Mensch, wir sind in einem anderen Segment, aber wir wollen das auch so wie Kramis-Teppiche machen. Was sind so deine drei Tipps, Empfehlungen, gerade auch für den Handwerks- und Familienbetrieb, der jetzt mit dem Thema Storytelling starten möchte?
Also ich sage Ihnen immer, dass Sie anfangen sollen, auf LinkedIn eine Personenmarke aufzubauen, weil in meiner Wahrnehmung ist aktuell die beste Plattform, um das zu tun. Und ich habe auch schon einige Handwerksbetriebe oder HandwerkerInnen gecoacht, wo dann auch auf LinkedIn durchgestartet sind und sowas von durch die Decke gehen. Weil das Handwerk, das geht aktuell, staubt das sehr viel Reichweite ab, weil es die Leute interessiert, sie bleiben stoppen, oder? Also aktuell ist halt, sagen wir jetzt mal, das Verhältnis zwischen Agenturen und eher bürolastige Jobs ist halt viel größer als Handwerker und Handwerkerinnen. Und deswegen ist es so, dass aktuell kannst du noch sehr viel Reichweite abstauben, wenn du das Privileg hast und dein Handwerk ausübst und du einfach darüber erzählst, wie ist dein Alltag, was machst du überhaupt und ganz wichtig, nicht verkaufen, sondern gekauft werden.
Auf jeden Fall. Ich sag mal, Handwerk ist an der Stelle einfach noch unterrepräsentiert im Thema Social Media generell. Also das ist ja, hatte ich ja auch schon am Anfang, ist gerade hier bei uns ein Problem in Deutschland, aber es wird wahrscheinlich in der Schweiz auch nicht anders sein. Du hast ganz viele Handwerker, mittelständische Unternehmen, die sind in ihrer Region, kennt man die vielleicht noch, die sind teilweise ja auch Weltmarktführer in ihrer Branche. Aber wenn du von dem Standort 60 Kilometer weiter gehst, dann hat noch nie jemand davon gehört und das finde ich einfach schade. Und gerade da ist halt das Thema Storytelling oder Social Media im Allgemeinen ein Riesenhebel, um hier einfach Kontakt herzustellen, eine Berührung mit dem Unternehmen herzustellen. Und letztendlich geht es ja auch nicht immer nur um neue Kunden zu gewinnen, sondern auch um Nachwuchs zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen, jemanden für das Thema Handwerk zu begeistern, wie in eurem Fall zum Beispiel für die Teppichproduktion oder sei es jetzt Kältetechnik, Dachdecker, ist ja am Ende egal, lässt sich ja auf alle möglichen Handwerksberufe übertragen an der Stelle.
Ja, definitiv, ja.
Ja, Tim, damit sind wir durch mit dem Interview. Ich danke dir für deine Zeit. Wenn jetzt jemand einen Kramesteppich kaufen möchte oder auch vielleicht auch einen Handwerksbetrieb, der sich von dir beraten lassen möchte, wie können meine Hörer dich denn erreichen?
Am besten über LinkedIn direkt oder auf kramis-teppich.ch.
Alles klar. Ich packe alle Links in die Shownotes. Damit sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Inputs, die du mit uns geteilt hast. Letztendlich dein Wissen. Auch dir da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du gerade auch jemanden kennst, der vielleicht einen Handwerksbetrieb hat und sich diese Folge unbedingt mal anhören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Ich bin damit raus. Ich danke dir fürs Einschalten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. Tim. Du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte der Episode. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Sehr originell. Ja, damit sage ich allen, bitte produziert mehr und konsumiert weniger. Und achtet darauf, dass ihr gekauft wird und weniger verkauft. Dankeschön.